schön, dass ich hier sein kann, in den Katakomben des Bayerischen Rundfunks, wo ich nach Jahrzehnten dazugelernt habe, es gibt im Untergeschoss eine Klavierwerkstatt. Und Sie dürfen jetzt mit diesem schönen Flügel hier antworten. Sind Sie denn selber vom Naturell her eher Dur oder Moll? Klare Antwort. Das wird eine Stunde in Dur. Ich freue mich.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Romina Toba, Klavierbaumeisterin aus Chile.
Was war das gerade für ein Dur-Akkord?
Das war G-Dur. Und G-Dur ist ja auf Spanisch Sol und Sol ist ja die Sonne.
Oh, das geht schon so beziehungsreich los hier. Und in Dur, obwohl der Mut sinken könnte, wenn ich mich hier umschaue. 3 Flügel stehen im Raum, 2 sind abgedeckt. Steinway and Sons, um es mal auszusprechen. Eine Mechanik haben sie gerade eingeschoben. Jessas, wie viele Saiten sind da? Ich schaue in den offenen Flügel hinein.
Also Saiten sind in dem Flügel mindestens 230.
Und wie viele Tasten, also Töne?
88.
Das wusste ich schon mal nicht, dass die tiefen Töne so einen fetten Strang haben und in den mittleren sind es dann gleich 3 Saiten pro Ton, die sich spannen. Ist er denn verstimmt, der Gute?
Der ist sehr verstimmt.
Ich fürchte nur, ich höre es nicht. Wollen wir es mal anspielen, wo Sie meinen, da merkt man es?
Ja, mache ich gleich. Hier. Schrecklich.
Im Ernst?
Im Ernst.
Es geht um Nuancen hier. Also nicht so halbe Töne daneben. Geht ja auch ums Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Nur wie kriege ich jetzt raus, welche von den 3 Saiten die böse ist, die sich verzogen hat pro Ton?
Das kriegt man ganz einfach, indem man eine Saite davon keilt, also stumm schaltet.
Sie haben so einen kleinen Filzkeil, den Sie dann aufsetzen.
So, jetzt keile ich die linke weg. Ja, dann jetzt die rechte. Und ich höre, dass die linke Saite mehr verstimmt ist als die rechte Saite im Vergleich zu der mittleren Saite.
Sie hören mehr, einiges mehr als der Normalsterbliche. Es gehört auch zu Ihrem Beruf hier, Klavierbaumeisterin und Stimmerin von Clavis. Ich habe mich natürlich auch vorbereitet. Lateinisch, Riegel, Holzstück, Taste. Es ist eine edle Mechanik mit Filzhämmerchen. Der Flügel ist nur zu stimmen. Ich sehe schon die Kurbel, die oben aufsitzt. Was ist denn da für ein Zug drauf auf diesen Saiten?
Pro Saite sind ungefähr 70 Kilo in der Mittellage. Pro Saite. Und ich habe vorhin gesagt, wir haben mehr als 230 Saiten. Im Bass sind ungefähr 90 Kilo pro Saite. Oben sind auch wiederum 70 Kilo ungefähr pro Saite. In der Summe circa 20 Tonnen Zugkraft.
20.000 Kilo Zugkraft?
Richtig.
Arbeiten in diesem edlen Holzteil.
Ganz genau. Das ist der Grund, warum man sehr oft stimmen muss, also vor jedem Proben oder vor jedem Konzert, weil das sich unglaublich sehr schnell verstimmen kann.
Weil der Laie denkt von außen, das ist so ein schönes, edles, schweres Stück, schwarz lackiert, wiegt.
Der Konzertflügel wiegt ungefähr 600 Kilo, der B-Flügel 400 Kilo in etwa.
Da meint man, das ist so solide und für Dauer gemacht. Was soll da sein, solange er in einem Raum ist? Aber da spielt die kleinste Temperaturschwankung eine Rolle, wenn er ein bisschen anders steht auf dem Untergrund.
Ja, Temperatur und Luftfeuchte sind ja sehr wichtig. Und in etwa müsste man um die 20, 22 Grad haben im Raum. Und eine Luftfeuchte von 55%, relative Luftfeuchte, wäre optimal.
Das heißt, wenn diese Steinways hinauswandern in einen beliebigen Saal, Sie müssen jedes Mal im Lauf des Tages, bevor es losgeht, abends stimmen.
Ja, das ist es. Und das ist bei uns genau der Fall hier im Bayerischen Rundfunk, dass wir die Instrumente zum Saal transportieren lassen. Und dann komme ich hinterher und dann stimme ich sie nochmal. Und wenn ein Projekt eine ganze Woche geht, dann wiederum jeden Tag bis zum Konzert.
Ich meine, jetzt kommt bei mir gleich fast Mitbesitzer stolz auf als BR-Mitarbeiter. Wie viele Steinways haben wir eigentlich?
Viele. Eben nicht nur Steinways, wir haben auch Klavieren. Wir haben auch von im Pössendorfer, im Chorsaal, wir haben auch ein Fazioli. Wir haben auch andere Fabrikaten im Raum. Also hier im Raum sind ja drei Steinways. Wir haben auch Cembali, wir haben auch Harmonium, wir haben auch Celesta.
Was wir zwei alles haben, ne?
Unglaublich viele Instrumente, die sind aber auch notwendig.
Und dass man sich eine Vorstellung macht, man ist recht schnell bei 100.000 Euro für so einen Flügel?
Noch mehr. Bei 200.000 liegt momentan der Preis von einem Konzertflügel.
Dann haben Sie Kostbarkeiten unter den Händen. Da muss man ganz schön Acht geben, wenn man in der Mechanik herumschraubt. Ne?
Ja, sehr viel und auch auf Materialqualität achten.
Wie gut spielen Sie?
Von schlecht bis sehr schlecht.
Im Ernst?
Im Ernst.
Was, Sie haben mit dem G-Dur schon fast Ihr Können verschossen?
Das habe ich tagelang geübt. Tagelang, dass ich dieses G-Dur greifen konnte. Spaß beiseite, ich kann tatsächlich offiziell gar kein Klavier spielen. Inoffiziell auch nicht.
Keine Voraussetzung, um Klavierstimmerin und Bauerin zu sein, dass man das Instrument ein bisschen beherrscht?
Also, dass man das Instrument ein bisschen kennt, ist schon eine gute Voraussetzung. Aber dass man richtig Klavier spielt, in dem Sinne war für mich zumindest kein Hindernis, dass ich das nicht machen konnte.
Aber einen zweiten Akkord haben Sie schon drauf, oder?
Ja,
logisch. Probieren wir es mal.
Probieren wir.
Das ist Moll.
Das ist Moll.
Und das gleiche in Dur. Schon ein tolles Instrument.
Ja.
Sie kommen ja gerade aus Chile, wo Sie die beiden Konzertflügel im Nationaltheater in Santiago gewartet haben. Haben die dort niemanden?
Ja, so banal wie es klingt, die haben dort niemanden.
In der Hauptstadt Chiles kein Klavierbaumeister?
Nee, es gibt keinen Klavierbaumeister, auch keine Klavierbaumeisterin. Und es hat einen ganz einfachen Grund, nur in Deutschland kann man den Meistertitel so in der Form machen.
Ich meine, Chile hat 20 Millionen Einwohner. Da ist kein Klavierstimmer, der mal im Nationaltheater vorbeischaut.
Ich muss lachen, weil das ist für mich wirklich eine interessante Sache. Ja, weil den Beruf Klavierbauer, Klavierbauerin kann man fast nur in Europa lernen und nicht in Lateinamerika. Und deswegen sind die Menschen, die das gelernt haben, nicht da.
Ja, schön, dass Sie in diese Welt getaucht sind. Denn Klavier und Südamerika sind dann zwei Welten.
Tatsächlich, das kann ich aus erster Hand so bestätigen.
Zu Gast bei Norbert Joa.
Romina Toba wuchs in bitterer Armut auf.
Ja, so gesehen ein doppelt weiter Weg zur Klavierbaumeisterin in der Werkstatt unterm Funkhaus. Da bin ich im großen Raum, wo drei Flügel repariert werden, gestimmt werden. Geboren ist sie im Dezember 1979, 150 Kilometer südlich von Santiago, in der kleinen Stadt San Vicente. Die Eltern waren Taglöhner auf dem Feld unter Pinochet, damals der Diktator. Das weiß ich nicht, beschreiben Sie doch mal Ihr Elternhaus.
Also Haus ist zu viel gesagt. Das war eher eine Hütte mit ungefähr 25 Quadratmeter, auf drei Räume verteilt, aus Holz, weder Heizung noch fließendes Wasser, auch keinen Strom.
Sie kannten es erstmal nicht anders, so war Ihre Welt als Kleinkind. Ich weiß jetzt nicht, abgesehen vom Materiellen, haben Sie was vermisst? Ich weiß nicht, wie schön es daheim war, warmherzig, ob die Zeit hatten, die Eltern.
arbeiten mussten die Eltern den ganzen Tag. Von daher waren sie kaum zu Hause. Ich wuchs eher mit der Oma und Cousinen und Tanten und Menschen, die eher nicht gearbeitet hatten, sondern eher zu Hause in einem großen Grundstück da waren.
Und für Sie gab es Kinderarbeit? Mussten Sie auch aufs Feld nachmittags?
Ja, ich war Einzelkind und mit 8 Jahren hatte ich schon mal gearbeitet auf den Feldern.
Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, also Armut, manchmal auch Hunger, Kälte im Winter, wenn Sie sagen, keine Heizung, mitarbeiten auf dem Feld. Die Kindheit ist kein Schatz und kein Kraftquell fürs spätere Leben.
Nee, also eine sehr harte Kindheit.
War da Liebe?
Liebe, auch schwierig. Meine liebsten Menschen, meine Eltern, die waren den ganzen Tag ja nicht da, nur sonntags. Und da musste man alles machen, was man da zu Hause machen musste und einkaufen gehen. Also von Familienleben zusammen, was Unternehmen gab es nicht.
Gab es Hausmusik?
Es gab ein Radio.
Keine Instrumente daheim?
Nein, keine Instrumente. Gab es wenig, wenig materiellen Sachen. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen, es ist nicht eine Kindheit aus Europa oder aus Deutschland in den 80er Jahren, wo man Flöte gespielt hat zu Weihnachten oder Klaviermusik oder zum Musikunterricht gegangen ist.
Ich habe auch irgendwo gelesen, der Diktator Pinochet wollte nicht, dass gesungen wird, vielleicht auch politisch zur Gitarre gegriffen wird.
Richtig, Gitarre, Charango, Panflöten, Quenas waren eher die Instrumente der Protestliedern. Und deswegen, es nennt man Apagón Cultural in Chile. Pinochet hat das tatsächlich ausgeübt, also kulturelle Auslöschung, damit man bloß nicht auf die Idee kommt, politische Lieder zu singen.
Ich meine, wirklich bitteres und auch finsteres Kapitel ist, beide Eltern waren wohl Alkoholiker. Wann wurde Ihnen das bewusst?
Da war ich 6, 7 Jahre und da war mir schon klar, meine Eltern sind wirklich Alkoholiker. Beide.
Also schwer zu berechnen, manchmal Launen, wenig Verlass.
Ja, absolut.
Und doch hatten sie die Kraft zu rebellieren. Ich habe irgendwo gesehen, mit 7 sollen sie mal gesagt haben, ich wasche oder helfe jetzt in der Küche nur mit, wenn mein Cousin das auch macht.
Ja, da erinnere ich mich noch ganz genau, als würde das heute. Die Oma wollte, dass ich bei der Wäschewaschen helfe und ich wollte es nicht, denn ich wollte auch zum Fußball spielen. Das war der Grund. Und wir wollten alle zusammen Fußball spielen, alle zusammen, nur Pups und ich, also nur junge Männer. Dann dachte ich, dann kann der Cousin auch helfen und dann können wir zusammen spielen gehen. Aber das war nicht so gesehen, dass die Männer in den Haushalt helfen.
Sind Sie durchgekommen mit Ihrem Protest an dem Tag?
An dem Tag, ja. Aber dafür war die ganze Familie sauer zu mir.
Aber Sie waren im Herzen und auch auf dem Platz eine Fußballerin.
Ja, das habe ich auch gemacht und da habe ich gut mitgehalten. Also konnte ich sehr gut mithalten. Und fast so wie die Jungs im Dorf habe ich beim Haushalt auch wenig mitgehalten. Aber bewusst.
Und der Papa hat es tatsächlich mal ausgesprochen? Er hätte lieber einen Sohn gehabt?
So offen hat er das noch nie gesagt, aber ich habe vom Papa Fußballschuhe bekommen. Und das war einer der wenigen Sachen, die ich von ihm gekauft bekommen habe und das waren Fußballschuhe.
Könnte man sagen, immerhin. Wo ich nur gestutzt habe, also für die Schule morgens kurz nach 4 aufs Fahrrad und dann 7 Kilometer zum Schulbus. So früh.
Ja, weil das war nicht mehr die Grundschule, sondern es war die ab der 9. Klasse. Da bin ich in eine andere Stadt gefahren. Und der Unterricht fing 7:45 an. Da musste ich sehr früh aufstehen, dann in die nächste Stadt radeln und dort weiterhin fast 40 Minuten mit dem Bus fahren und dort vor Ort nochmal 10 Minuten zu Fuß legen. Ich hatte sogar eine Genehmigung von der Schule bekommen, damit ich mit Verspätung ankommen darf.
Aber das ist ja ein Akt. Und zu Hause mit Sicherheit niemand, der Ihnen in der Oberstufe irgendwie helfen kann, oder?
Nee, gar keiner. Also bei Mathe oder Spanisch war gar keinerlei Hilfe. Auch keine Bücher.
Wie waren Sie in der Schule?
Sehr gut. Klingt ein bisschen angeblich bis zur 8. Klasse war ich Einserschülerin.
Aber es war leider auch klar, egal wie der Abschluss ist, vergleichbar mit dem Abitur, ein Studium wird es nicht.
Ja, das wusste ich auch schon sehr früh, denn Bildung hat Pinochet privatisiert und dadurch war mehr oder weniger eine Ware und man musste bezahlen. Und wenn man das Geld dafür hatte, konnte man damit rechnen, dass man studieren darf. Und wenn man das Geld nicht hatte oder die Mittel, war es sehr, sehr schwierig, dahin zu kommen. Und ich wusste schon von immer, ich werde in die Uni nicht schaffen.
Das ist bitter, egal wie gut man ist.
Es ist sehr, sehr bitter und vor allem, wenn man so aktiv ist wie ich und man tut und man macht und man versucht und man weiß es trotzdem, man wird es nicht erreichen. Das ist, ja, trostlos.
Dann war die Steuerfachgehilfin Verlegenheit, irgendwas muss ja.
Richtig, und das war nicht anders als billige Facharbeiter, die ein bisschen besser als den Mindestlohn verdienen könnten. Heißt aber nicht, dass gesichert wird, dass man da Arbeit bekommt.
Dann sind Sie 15 und machen diese Ausbildung und treffen in der Disco auf einen Miguel und heiraten den mit 17. Puh.
Ja, ich habe jetzt versucht, mein Leben kurz zu fassen und es klang schon sehr bitter und für mich auch sehr traurig. Und wenn ich dann nochmal dran denke, war für mich mehr oder weniger ein Ausweg. Jetzt wird es vielleicht besser. Und dann habe ich mich sehr schnell in Miguel verliebt. Mit 15, 16, 17 heirateten wir. Und mit 18 sind wir dann nach Deutschland gekommen.
Das war dann der doppelte Ausweg. Einmal zu Miguel in die Ehe und dann Europa war das gelobte Land.
Genau, aber bis dahin wusste ich nicht, ob Europa das gelobte Land ist. Ich wusste von Deutschland wenig. Ich wusste nur, dass es einen Weltkrieg gab oder zwei sogar. Und weitere Informationen hatte ich ja nicht.
Bayern 2, 1:1 der Talk, heute auf Hausbesuch. Sehr kurzer Weg. Im Keller des Funkhauses, in der Klavierbauwerkstatt, reisen wir durchs Leben von Romina Toba, schreiben den Sommer 1998. Mit 18 geht's zu Miguels Tante ins Saarland. Und bald haben sie auch eine eigene Wohnung, arbeiten bei McDonald's. Aber wie haben sie eigentlich Deutsch gelernt?
Das habe ich meinem Schwiegerpapa zu verdanken, der Vater von Miguel, der ist Chilene. Der ist 73 nach Deutschland gekommen und er konnte Deutsch sehr gut, 98 logischerweise, und hat mir die Basics auf Spanisch alle erklärt. Also der hat mich auf Spanisch unterrichtet, damit ich Deutsch lerne. Und das hat er jeden Tag akkurat in der Küche gemacht. Und es gab um 9 Uhr Unterrichtsanfang. Dann habe ich dann teilgenommen, dann gab es noch Hausaufgaben. Und so habe ich mit ihm Deutsch gelernt, da ich mit einem Deutschen verheiratet war damals, hatte ich keinen Anspruch auf irgendwelche Hilfe für einen Sprachunterricht.
An der Stelle müssen wir einschieben, Miguel war ja in der DDR geboren und groß geworden. Also der Papa als Chilene war in diesem Teil Deutschlands zur Arbeit gewesen und er hatte dann einen sächsischen, thüringischen Akzent.
Miguel ja, der Schwiegerpapa nicht, aber die Schwiegermama sehr stark.
Was aber sicher geblieben ist für Sie, ein Gefühl der Fremdheit. Ich meine, das Saarland und Ihr Kleinstadt bei Santiago sind doch zwei Welten.
Ja, aber ich hatte eine sehr, sehr große so eine Ähnlichkeit gesehen zwischen San Ingbert und San Vicente de Tauertaua. Beide Städten mittelgroß mit 30.000, 35.000 Einwohner, typisch Geschäfte, die da gab und mit einem Marktplatz.
Aber die Leute ticken doch anders, oder?
Ja, aber ich war sehr, sehr glücklich, dass ich im Saarland gelandet bin, weil die Menschen im Saarland sind ein bisschen anders als hier in Bayern oder anders als in Frankfurt oder in Dortmund oder in Hamburg.
Und zwar?
Ich habe sie oft die Südamerikaner aus Deutschland genannt. Und ich glaube, das bildet sich so ein bisschen, weil wir an der Grenze zu Frankreich sind. Da gibt es eher so ein was Legeres, was Lockeres mit dem Essen, mit dem Sprechen.
Offenheit?
Ja, eine große Offenheit.
Sie haben sich wohlgefühlt?
Sehr wohlgefühlt im Saarland, wie ich das oft nannte, mein Saarland.
Und Sie haben wohl auch gestaunt, dass die zum Teil mehr über Pinochets Diktatur wussten als die Chilenen.
Ja, das hat mich total fasziniert einerseits, dass man das alles wusste, aber mir war dann klarer geworden, weil ich selber, als ich in Chile lebte, wusste ich nicht, dass ich in einer Diktatur lebe. Und das hat damit zu tun, dass die Menschen nicht so offen das gesprochen hatten im Land. Wir sind in einer Diktatur, also wir durften wahrscheinlich Pinochet nicht Diktator nennen.
Also haben sich mehr und mehr eingelebt, hier auch die Vorzüge gesehen. Irgendwann waren sie wohl in der Nachtschicht in einer Fabrik für Wasserzähler. Vordergründig gar nicht schlecht, 3000 Mark im Monat. Das hätte eine sichere Sackgasse werden können, dabei bleiben.
Ja, habe ich auch in der Fabrik festgestellt, gab es viele Mitarbeiterinnen, die nach diesem Job gestrebt hatten, weil IG Metall, Tarifverträge, das war alles super. Nur für mich war das mit 20 Jahren keine fühlende Sache. Ich wusste, so kann ich mein Leben lang nicht arbeiten. Ich kann jetzt nicht 45 Jahre in einer Wasserzählerfabrik arbeiten.
Das sagen Sie mir, während Sie in einem Steinway-Flügel sitzen, dessen Tasten weiß und schwarz leuchten. Und Wasserzähler haben Sie im Akkord dann zusammengeschraubt oder?
Geprüft. Berechnen, dass das Wasser, was da durchläuft, richtig ist und richtig abgemessen wird von dem Zähler, damit man sie ausliefern konnte.
Jetzt mit Blick auf Miguel, da geht es leider nicht um Wasser. Welches Gefühl stieg denn in Ihnen auf, als Ihnen klar wurde, er wird auch zum Trinker?
Ja, das war für mich nochmal eine bittere Wahrheit. Ich war in Deutschland, 12.000 Kilometer entfernt von zu Hause. Von einem Zuhause, das ich auch keine so tolle Erinnerung hatte. Alkoholiker zu Hause. Nicht nur zu Hause Alkohol, sondern auch im Dorf, in der Gesellschaft. Ich hatte das überall gesehen. Und dann komme ich nach Deutschland, sehe ich, dass Miguel langsam Alkoholiker wird oder schneller, als ich gedacht hätte. Und das war für mich sehr, sehr ja, bedrückend. Ich wusste nicht, einen Ausweg, was mache ich denn jetzt? Ich bin, wie gesagt, 12.000 Kilometer entfernt, spreche die Sprache nur bescheiden, kann als Helferin arbeiten. Wie geht's weiter?
Trennungen gab's?
Mehreren. Ich wusste, das ist auch keine Zukunft für mich.
Hin und her und her und hin.
So genau wie mit den ganzen Jobs als Helferin überall. Tage Job, Tage gearbeitet, ausgeholfen. Und mit Miguel war genau das Gleiche.
Aber Gott lobt keine Kinder.
Nee, das war eine schnelle Entscheidung, die ich treffen musste. Und ich wusste, mit einem Alkoholiker, so hart wie es klingt, möchte ich keine Kinder haben.
Aber Sie waren natürlich dann die Wanderin zwischen den Welten. Also jung, noch verheiratet. Sie sind wohl kurz zurück nach Chile, aber da ging auch nichts weiter. Wieder zurück.
Ja, ich war selbst ein Kind, wollte ich auch keine Kinder haben. Ich kehre zurück nach Chile, stelle ich sehr schnell fest, innerhalb von 10 Tagen höchstens, dass ich nicht mehr dort leben kann, nachdem ich das Ganze hier in Deutschland gesehen hatte, wie man leben kann, selbst wenn man keinen Beruf hat. Also welche Grundrechte man hier hat. Da war ich noch kurz in der Schweiz. Da habe ich auch als Putzhilfe gearbeitet, gejobbt, nach Chile, nochmal her. Keine Aussicht.
Ganz schön verloren, ne?
Ganz schön verloren. Und so ging es weiter.
Bis zu einem Kneipenabend, wo Sie eine Kontrabassistin treffen und die Sie mit einem Profimusiker zusammenbringt, gell?
Ja, und es ist witzig, weil Daniel, der Komponist aus Chile, ist beim Drachenboot mitgefahren.
Drachenboot?
Ja, Drachenboot für den Saarspektakel an der Saar. Es gibt so einen Drachenboot-Wettbewerb und die Musikhochschule konnte nicht mithalten bei dem Wettbewerbrennen, sondern eher beim Kostüm. Und der Mensch, der dafür zuständig war, war Jörg Thomas, der Klavierbaumeister an der Musikhochschule. Daniel kannte Jörg und hat mich gefragt, ob ich nicht mit paddeln möchte. Und da bin ich mit ins Boot gestiegen.
So landeten Sie in einem Boot mit dem Klavierbauer der Musikhochschule Saarbrücken. Da waren Sie 28.
Und von daher war die Überlegung, was könnte ich denn lernen, was könnte ich lernen? Und die Liste mit den Berufen, die man mit Hauptschulabschluss lernen konnte, damals, war sehr klein. Und eins davon war sogar Klavierbauer.
Und Ihr Oberstufenabschluss wurde hier nur als, in Anführungszeichen, Hauptschule gewertet?
Richtig, weil aus Gründen, die durch diese Alkoholproblematik entstanden sind, habe ich die Schule abgebrochen. Ich hatte keinen Abitur in Chile erreicht, aber ich war bis zur 12. Klasse hatte ich die Schule besucht, nicht abgeschlossen. Die 11. Klasse hatte ich abgeschlossen gehabt.
Mann, ist das ein Weg zu dem Steinway hier, an dem Sie sitzen. Haben wir noch einen dritten Akkord?
Ja, vielleicht. Und zwar machen wir nochmal. Moll.
Aber vom Naturell sind Sie eindeutig Dur. Und ich denke, der nächste Titel gefällt Ihnen auch ganz gut. Hier singt Henning May von Annen May Kantereit, ziemlich bekannte Gruppe in Deutschland. Und hören Sie mal hin, bei der Aufnahme war er 24 Jahre alt.
Und ich sitze schon wieder barfuß am Klavier. Ich träume Liebeslieder und sing dabei von dir. Und du und ich, wir waren wunderlich, nicht für mich, für die, die es störte, wenn man uns nachts hörte. Ich hab mit dir gemeinsam einsam rumgesessen und geschwiegen. Ich erinnere mich am besten ans gemeinsam einsam liegen. Jeden Morgen, danach bei dir. Du nackt im Bett und ich barfuß am Klavier.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Romina Toba. Sorgt für beste Stimmung.
Und die erlebe ich schon eine ganze schöne Weile auf Hausbesuch im Funkhauskeller in der Klavierbauwerkstatt. Ja, Sie haben spät mit 28 begonnen, eine Ausbildung zur Klavierbauerin und letztlich dann abgeschlossen in Ludwigsburg auf der Meisterschule. Aber kann das sein, das ist die einzige Meisterschule für Klavierbauer auf der Welt?
Ja.
Und wie viele Klavierbaumeisterinnen aus Südamerika haben dort abgeschlossen?
Eine. Die sitzt vor Ihnen.
Sie sind die Einzige?
Soweit ich weiß, ja.
Weil ich wiederum nachgeschaut habe auf der Homepage, die hatten bislang 300 Absolventen und darunter eh nur 30 Frauen. Gibt es einen Grund, dass nur ein Zehntel Klavierbaumeisterinnen existieren?
Den Grund kenne ich nicht. Man braucht gar keine Kraft. Und je länger ich in dem Beruf arbeite, desto mehr stelle ich fest, dass als Frau man sehr gut geeignet ist, für Klavierbaumeisterin zu sein.
Ja, und Sie haben ja auch ein Klavier gebaut. Wo steht denn Ihr Meisterstück jetzt?
Mein Meisterstück steht in einem privaten Haushalt in der Nähe von Kaiserslautern.
Und wer spielt da drauf?
2017 hat das eine Familie für ihre Tochter gekauft. Und ich gehe davon aus, dass die Tochter noch weiterspielt.
Und so ist das Klavier in besseren Händen als in Ihren?
Sagen wir mal so, ich musste meine Meisterschule finanzieren. Und der Verkauf des Meisterstücks ja, war leider einer der wenigen Wege, diese Meisterschule zu finanzieren.
Ja, wir haben ja schon im Eingang mal kurz gestreift, was so die ganz edlen Klaviere und Flügel kosten. Also Flügel 100 bis 200.000 von den ganz namhaften Herstellern Klaviere.
Von China Klaviere sehr günstig, 3.000 Euro vielleicht. Und von namhaften Herstellern aus Deutschland kostet schon ein Klavier 30.000, 40.000 Euro.
Ja, und dann sind das ja auch die Arbeitgeber für alle Absolventen der Meisterschule. Ich habe mal reingeschaut, 12 Hersteller sind in Deutschland gelistet. Steinway in Hamburg, Bösendorfer, Schimmel, Bechstein, Steingräber und so weiter. Und in dem Moment fällt mein Blick auf Ihre Schürze. Steingräber Bayreuth. Da sind Sie gelandet?
Ja, da bin ich gelandet. Während der Meisterschule, die findet im Blockunterricht statt, hatte ich zwischen den Blöcken gedacht, ich kann mal hier und mal dort arbeiten. Und eine Firma davon war Steingräber in Bayreuth.
Und wenn man da reinkommt, sind das so ein bisschen die heiligen Hallen, der Geruch, die Instrumente, wer da arbeitet, wie gearbeitet wird?
Ja, es ist wirklich sehr, sehr schön. Also diese Arbeitsstelle bei Steingräber war besonders schön, denn alle Klavierbauer wissen es, dass Steingräber, es ist noch eine Manufaktur, es ist an sich keine Fabrik. Steingräber ist in einem Haus mitten in der Stadt, noch vom Rokoko, also ganz besonders.
Und der grüne Hügel gar nicht so weit. Wie viele Stunden stecken dann in so einem Steingräberflügel?
200, 300, je nachdem. Also man kann das nicht so pauschalisieren.
Die Frage ist nur, wo ist dafür der Markt? Also Privathaushalte, 100.000 aufwärts, so viele gibt es dann doch nicht.
Nee, es gibt auch Konzertsälen, Kulturhäuser, Musikhochschulen. Also es gibt jede Menge Kunden. Also als Klavierbauerin hat man viel Arbeit.
Also mit dem Kauf des Flügels ist es nicht getan. Auch als Privatmann brauche ich jemanden wie Sie einmal im Jahr?
Mindestens. Also professionelle Pianisten rufen uns öfter an als einmal im Jahr. Klavierlehrer, Klavierlehrerinnen rufen uns auch öfter an.
Ich traue mich kaum zu fragen, steht bei Ihnen daheim ein Klavier?
Nein.
Allen Ernstes?
Ja, ich rede nur ernste Sachen.
Und nicht mal eins dieser, wir haben uns neulich was angeschaut, erstaunlichen Digitalpianos für 4.000. Das ist erstaunlich, was die für einen Klang haben. Da sind Sie gespalten, das sehe ich Ihrem Gesicht an.
Ja, genau. Also wenn man mit im Konzertsälen als Klavierbaumeisterin im Bayerischen Rundfunk oder beim Steingräber mal gearbeitet hat, hat man eine sehr spezielle Meinung zu diesen digitalen Instrumenten. Für mich ist keine lebendige Sache. Also ein Klavier lebt. Es ist aus Holz, es verstimmt sich, es bleibt eine Taste hängen. Es klingt schräg auf einmal, das Pedal quetscht und solche Sachen.
Spricht alles fürs Digitalpiano, das immer gleich klingt.
Nein, aber so entwickelt sich zum Teil eine Liebe oder eine Empathie für mein Instrument.
Und wie oft hören Sie zu, wenn ein Virtuose drauf spielt?
So gut wie es geht, die ganze Probe und das Konzert.
Und dann hören Sie ständig auf die Obertöne, ob da irgendwo ein Hundertstel daneben liegt?
Mit der Zeit lernt man das so ein bisschen auszublenden. Man konzentriert sich irgendwann dann eher auf die Musik, Musikalität.
Und leiser Stolz steigt auf, weil man am Klangspektakel beteiligt war?
Ja, nicht nur Stolz. Also bei mir sind auch währenddessen noch viele Emotionen kommen hoch und ich denke oft an das kleine Mädchen, das mit 8 Jahren auf den Feldern in Chile stand und heute ja vor einem Künstler hier im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.
Und dann spielt es auch nicht so eine Rolle, dass man nicht so bekannt ist im Hintergrund. Aber der Abend würde anders klingen ohne Sie.
Ja, man lernt auch mit der Zeit, dass man dafür die Verantwortung trägt, aber nicht im Vordergrund steht. Und man muss das ein bisschen trennen und man kann sehr gut damit umgehen, wenn es klar ist, dass der Pianist oder die Pianistin ohne mich schwer haben könnte und ich aber ohne die Pianistin auch schwer haben könnte.
Bayern 2, 1:1, heute ein Heimspiel in den Funkhauskatakomben im Untergeschoss in der Werkstatt der Klavierbaumeisterin Romina Toba. Die drei wunderschönen lackglänzenden Flügel schweigen uns noch an. Nachher gibt es vielleicht noch einen Akkord. Ja, sie sind geboren südlich von Santiago und ihre Eltern waren Taglöhner auf dem Feld. Sie haben es gerade gestreift, dass sie manchmal dran denken, Mensch, wo komme ich her? Wo war ich als Kind mit 8 Jahren? Jetzt kümmern sie sich hier um die Konzertflügel, waren vor Wochen in Santiago im Nationaltheater, kümmern sich dort. Hat das ihr Vater noch mitbekommen, welchen Weg sie genommen haben?
Nein, leider nein. Der ist gestorben, bevor ich die Ausbildung angefangen habe.
Und die Mama, die lebt noch?
Die Mama lebt noch, die ist sehr stolz. Ich bin auch sehr stolz auf sie, dass die auch nicht mehr trinkt. Und sie bekommt das alles noch mit.
Sie haben sie, glaube ich, an Weihnachten besucht. Waren Sie da in Ihrer alten Kleinstadt, San Vicente?
Ja, ich war in San Vicente, habe ich meine Mutter besucht. Am 25. Dezember habe ich den ersten Weihnachtstag mit ihr verbracht.
Und wie geht's der Region? Ist das besser geworden oder ist da noch so eine Armut? Gibt es diese Hütten noch von vor 30 Jahren?
Die Hütten in der Form wie damals gibt es sie nicht mehr so, aber die Armut ist geblieben. Das Land ist unglaublich teurer geworden. Wenn man mit Deutschland vergleicht, ist es gleich teuer oder noch teurer. Und die Löhne und alles sind nicht groß gestiegen.
Weil ich vorher nachgeschaut habe, da stand in puncto Wirtschaft, soziales Lebensstandard Platz 1 in Südamerika. Chile wäre noch relativ stabil und gut dran.
Ja, und so kann man sich vorstellen, wie es in anderen Ländern geht. Also ich würde nicht, weil das Chile auf Platz 1 steht, sagen, dass es sehr gut geht, wenn ein Mindestlohn 400 Euro sind und eine Miete in Santiago genauso viel kostet wie in Frankfurt, dann kann den Menschen nicht so toll gehen.
Das zum statistischen Mittel. Es gibt eine Gruppe, denen es richtig gut geht und sehr vielen unverändert mies.
Ganz genau. Es gab einen Chilene, der sagte einmal, ich habe 2 Brötchen. Ich habe beide gegessen, der andere hat keins. Durchschnitts, jeder hat 1 Brot gegessen.
Ja, Sie schauen mich recht ernst an, denken wahrscheinlich auch noch an die Kindheit. Die Diktatur Pinochets endete 1990, erlebte dann einfach noch weiter bis 2006, starb ungestraft mit 91.
Ja, das ist ein sehr bitteres Kapitel in der Geschichte Chiles, dass Pinochet unbestraft blieb. Aber immerhin, seit vor kurzem werden in Chile die Fälle von der Diktatur recherchiert und es wird vielleicht eine Strafe geben, irgendwann, hoffentlich.
Und es erklingen auch wieder politische Lieder?
Die klingen schon die ganze Zeit, so war es nicht. Also Pinochet ist nicht gelungen, durch diese Kulturerloschung uns stumm zu halten, sondern der Untergrund ist noch stärker geworden.
Und Sie haben ein bisschen mitgemischt. Sie haben zeitweise in einem Duo auch gesungen und ernsthafte politische Lieder gesungen.
Als ich gelernt hatte, wie man ein bisschen Gitarre spielen kann, habe ich mit Daniel Osorio in Saarbrücken eine Gruppe und ein Duo gegründet, ein kulturelles Projekt sozusagen. Und uns war sehr wichtig, dass wir einen Teil unserer persönlichen Geschichte auch erzählen. Und unsere persönliche Geschichte deckt sich sehr gut mit politischen Liedern aus Chile, da ich in der Diktatur groß geworden bin, Daniel auch, mussten wir diese Lieder hier spielen und erzählen, wie es den Menschen wirklich in Chile geht und hoffentlich nicht mehr so weitergeht.
Last but not least, ich schaue noch mal in diesen Flügel rein. Es ist wirklich faszinierend, die Mechanik, diese über 200 Stahl- und Kupferseiten, die sich spannen, 20 Tonnen Zug aufbauen, habe ich gelernt. Das ist letztlich auch Mathematik. Es hat alles so was Geometrisches, wenn ich da reinschaue, ins Gehäuse.
Ja, es ist viel Mathematik und Physik da drin im Klavier.
Also Abstände, Schwingung, Spannung.
Alles Mögliche, auch die Kräfte sind mathematisch abgestimmt sozusagen oder berechnet. Und allein das Stimmen, weil viele Menschen fragen sich, braucht man ein absolutes Gehör? Die Frage höre ich oft. Nee, ich habe kein absolutes Gehör. Ich spiele auch grundsätzlich kein Klavier, aber ich verstehe die Mathematik, die da drin steckt in der Klavierstimmung.
Jetzt muss ich doch nochmal auf eine Taste drücken. Könnten Sie sagen, welcher Ton das ist?
Ja, weil ich die Tasten sehe. Aber so kann ich nicht sagen, welcher Ton der ist. Nee.
Und was war es für einer?
Das war ein F. Das ist interessant, das war ein D.
Letzter Versuch. Jetzt gehe ich mal auf eine schwarze.
Oh, der ist schwierig. Das ist ein Dis.
Ich glaube Ihnen alles. Und es wird auch stimmen. Noch gibt es 1,5 Millionen Klaviere und Flügel in Deutschland. Ich habe mir die jüngste Zahl rausgesucht. In jedem 27. Haushalt steht noch eins. Aber es ist schon kein Vergleich mehr zu Vorkriegszeiten. Vor 60, 80, 100 Jahren war das Klavier ein Riesending. Geht's langsam zu Ende?
Hoffentlich nicht. Wobei ich immer in der Branche sehe, dass es schwierig wird mit dem Nachwuchs. Es gehen vielleicht beide Sachen zurück. Es werden weniger Klavieren gebaut, es gibt aber auch weniger Klavierbauerinnen.
Ja, eins hängt am anderen, wenn die Nachfrage runtergeht.
Leider nur, ich kann nur für mich reden, es gibt so viel zu tun, es gibt so viel Arbeit als Klavierbauerin, dass man sich nicht vorstellen kann.
Ob Sie sich noch eins kaufen, privat?
Vielleicht.
Zeit wär's. Jetzt sind Sie 44. Mit dem Beruf kann man alt werden? Möchten Sie alt werden?
Ja, das denke ich. Ich habe viel erreicht. Ich bin sehr glücklich mit dem Beruf, sehr zufrieden. Mir geht es gut, wenn ich an einem Flügel, Klavier sitze.
Wenn Sie denken, wo Sie vor 40 Jahren waren.
Ja, das ist für mich auch kontrovers, denn wer kauft ein Klavier für 200.000 Euro? Das haben Sie selber mich gefragt. Und oft ist bei mir diese Sache, ja, wo war ich vor 40 Jahren? Wo bin ich heute? Diesen Weg war ein sehr harter Weg. Freue ich mich sehr, wo ich heute bin. Dennoch stelle ich immer noch in Frage, dass das Klavierspielen immer mehr eine elitäre Sache wird. Und das ist für mich keine zufriedenstellende Sache.
Aber es gibt ja die Digitalpianos. Da fehlt eine Null. Das sind dann nur 4.000.
Selbst 4.000 Euro ist eine große Summe für Familien, die mit wenig Geld auskommen müssen, für Leute, die nicht in München leben. Es ist im Saarland, ich habe den direkten Vergleich mit dem Saarland, das sind auch 4.000 Euro eine große Summe, die man nicht so von heute auf morgen haben kann.
Sie haben Ihren Blick in die Welt behalten, für beide Welten.
Ja, das habe ich und so lebe ich auch heute. Selbst wenn ich mit den Klavieren so arbeite, mit den teuren Instrumenten, besitze ich zum Beispiel wenig Sachen in meinem privaten Leben, fahre auch kein Auto. Das ist für mich ein Lebensstil, sage ich mal, den ich für mich selber behalten wollte.
Dann schließen wir doch passend mit einem unbezahlbaren Doppelakkord.
Doppelakkord.
Beide Hände, geht das?
Ich versuche es. Ich habe 3 Wochen lang geübt.
Vielen Dank, Romina Toba, für diese Stunde.
Ich danke Ihnen.
Das Gespräch mit ihr finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek. Und passend zu diesem Gespräch dort auch unseren Orchester-Podcast unserer Geigerin Anne Schönholz. Die liefert Innenansichten aus dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.